ARD.
Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit Menschen, die ich nicht kenne, die sich zufällig für diese eine Stunde Reden gefunden haben. Über unser zeitlich befristetes Online-Casting hat Nam aus Hamburg seinen Weg ins Bremen 2 Studio gefunden und seine Eltern stammen aus Vietnam.
Selbstzweifel ist ein großes Thema bei den Asiaten, vor allem aus meiner Generation. Und da möchte ich gerne einfach nur sagen, es ist okay, so wie du bist. Es ist okay zu scheitern. Das ist, glaube ich, mein Wendepunkt gewesen. Doch zu begreifen, dass Scheitern in Ordnung ist, dass Scheitern nicht das Ende der Welt ist. Vertraue darauf, dass das Leben dir etwas Gutes bereithält. Ich bin extrem oft gescheitert.
Nam ist Ende 30, ist in Ostdeutschland aufgewachsen und dort auch einmal von Rechtsradikalen verprügelt worden. Trotzdem ist er strikt gegen ein entsprechendes Stereotyp.
Auch wenn möglicherweise sehr viele Nazis da rumrennen, heißt es aber nicht, dass Cottbus halt nur aus Nazis besteht. Das ist für mich Quatsch. Ich habe sehr viele super nette Menschen dort kennengelernt, ja, und deswegen mag ich es da einfach nicht, wenn Menschen über einen Kamm geschert werden.
Und das heißt, die Ostdeutschen sind alle irgendwie so und so.
Sind ja alle Nazis, sind alle rechts. Ich finde, das beleidigt die, die es nicht sind, das verunglimpft die. Das schiebt sie ihnen einfach in eine Schublade, in die sie nicht gehören.
Warum Nam Tischtennis auf YouTube zeigt, wie er wegen eines Computerspielproblems von der Schule geflogen ist und welchen Ritterschlag er in Sachen Breakdance erlebt hat, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo Nam.
Moin.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir du sagen, weil es sich einfach irgendwie natürlich angefühlt hat für uns beide.
Absolut.
Wobei ich gar nicht weiß, wie alt du bist.
Ich bin jetzt 39.
Bist du gut hergekommen?
Ja, Hamburg, Bremen ist natürlich immer ein bisschen tricky, ne? Aber für die Verhältnisse ziemlich gut, ja.
Du hast dich ja online finden lassen, ne? Über unser Online-Casting.
Genau. Ja.
Zum Jubiläum der 100. Folge Eine Stunde Reden haben wir ja über Instagram und Facebook gesucht.
Und da bist so du oft, glaube ich, habe ich irgendwelche Schnipsel gesehen tatsächlich auf Instagram und ja, da wurde mein Interesse geweckt.
Du bist, glaube ich, asiatischstämmig, bist aber in Deutschland geboren.
Ich bin tatsächlich noch in Vietnam geboren, bin dann mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, in den Osten.
Da gab es ja damals enge Verbindungen zwischen Vietnam und der DDR.
Genau, mein Vater hat hier in Deutschland studiert, in Dresden. Und nachdem er dann fertig war, hat er sich entschieden, nach Erfurt zu gehen und dann gab es diese Familiennachzug von uns. Meine Eltern haben dann entschieden, dass wir in Erfurt bleiben.
Das heißt, du kanntest schon das Leben in Vietnam. Mit 6 Jahren hat man ja durchaus schon Erinnerung, Erfahrung, Kindergarten.
Ja, genau. Ich bin in Vietnam noch in den Kindergarten gegangen. Aber zwischendurch war ich auch ja einmal in Deutschland zu Besuch und bin auch hier in den Kindergarten gegangen.
Weil du länger hier warst als nur eine Woche oder zwei.
Genau. Wir sind da, glaube ich, 3 bis 3 Monate bis ein halbes Jahr geblieben. Und das war für meine Mama quasi die Zeit, wo sie austesten konnte, ob das Leben in Deutschland was für sie wäre. Und sie hat dann anscheinend gesagt, ist es okay für mich.
Wie war es für dich? Erinnerst du dich noch an die ersten Momente?
Nein, absolut nicht. Also für mich ist es das Natürlichste der Welt gewesen. Darüber macht man sich ja absolut keine Gedanken. Ich kann mich auch nicht an irgendwelche Trauer oder sonst was erinnern, dass ich da weg musste oder so. Das war wie ein weiteres Abenteuer oder einen Ausflug und dann halt mal ein bisschen weiter weg.
Und ein bisschen länger.
Und ein bisschen länger.
Und was du da irgendwie erzählt hattest, als du dann wieder in den Kindergarten zurückkamst in Vietnam, weißt du auch nicht?
Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Absolut nicht. Ich weiß nur, dass ich ein sehr launisches Kind war und habe immer die Erzieherin beschimpft.
Okay.
Ich bin damals nicht auf den Mund gefallen und habe Sachen aufgeschnappt, die bei uns zu Hause eigentlich nicht fallen. Richtige Schimpfwörter, die man dann hat, weil man nicht weg wollte von den Eltern oder sowas. Ne? Also,
verstehe. Gut. Genau. Okay, danke. Das Ganze ist jetzt 33 Jahre her.
Das Ganze ist mittlerweile 33 Jahre her, ja. Das ist wirklich verrückt. Vor allem, wenn ich natürlich in Vietnam bin, dann kommen natürlich erstmal große Fragezeichen dann auf. Ne? Man merkt das natürlich auch schon an meinem Verhalten, dass es auch nicht mehr ganz vietnamesisch ist. Ne? Das ist klar. Aber wenn man andere Menschen sieht, wie die darauf reagieren, dann realisiert man erst, dass es wirklich schon so eine lange Zeit ist.
Du hast auch noch Verwandtschaft, Familieangehörige?
Genau, die komplette Verwandtschaft ist auch noch da. Ist nur meine Familie.
Also Papa, Mama, du und?
Und ein großer Bruder.
Hm. Und? Die Frage, wie wäre es gewesen, wenn das nicht gekommen wäre, hast du dir vermutlich...
Das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich auch hier bin, glaube ich.
Bei einer Stunde reden, ja?
Weil ich glaube, meine Geschichte ist stellvertretend für sehr viele Gastarbeiterfamilien und vor allem natürlich die zweite Generation, die so ihre ganz eigenen Struggles hatte. Viele Fragen der Identität, der Zugehörigkeit. Es ist okay, dass man diese Fragen hat an sich selbst. Und ich wünsche mir einfach innerhalb der asiatischen Community, dass dafür mehr Eigenverständnis und mehr Bewusstsein geschaffen wird
Welche Unterschiede hast du da festgestellt? Was beschäftigt deine Eltern im Gegensatz zu dem, was dich beschäftigt?
Die erste Migrationswelle, nenne ich sie mal, hat immer mit Existenzproblemen, also mit existenziellen Fragen zu kämpfen. Das sind einfach Grundbedürfnisse, die die Eltern für die Familie irgendwie schaffen wollen. Da fußen alle Sorgen, sei es finanziell, sei es gesellschaftlich. Und das ist bei uns in der zweiten Generation ja anders. Wir haben viel früher Fuß gefasst in diesem neuen Land. Wir hinterfragen nicht, warum wir in diesem Land sind, zumindest in den ersten 10 bis 15 Jahren, würde ich mal sagen. Das geht so ein bisschen los in der Pubertät, wo man sich Identitätsfragen stellt. Es ist wünschenswert, wenn man das irgendwie zusammen mit den unterschiedlichen Generationen schaffen könnte, weil das wird ja auch weitergehen. Die dritte Generation wird auch anders aufwachsen als die zweite Generation und die werden auch wieder ganz andere Probleme haben.
Welche Fragen kamen dann da auf in der Pubertät bei dir?
Ja, so ganz klassisch. Bin ich jetzt ein Asiate? Bin ich jetzt eigentlich Europäer oder Deutsch? Sollte ich noch viel deutscher sein? Oder sollte ich meiner ursprünglichen Kultur treu bleiben? Wer bin ich denn?
Ja. Wie war es zu Hause? Welche Sprache habt ihr gesprochen?
Wir haben Vietnamesisch gesprochen. Ja. Das ist halt auch so ein kleines Problem tatsächlich, weil Kommunikation oder die Möglichkeiten, sich auszudrücken, ne, oder auch Gefühle, die funktionieren ja über die Sprache in erster Linie. Natürlich struggelt halt wirklich meine komplette Generation auch damit, weil natürlich die Muttersprache, also Vietnamesisch, natürlich einfach nicht mehr so gut ist. Wir nutzen es auch nur in dem familiären Umkreis und unser kompletter Wortschatz ist sehr eingeschränkt und dann wird einem oftmals sehr vorgeworfen, ja, man sei oberflächlich. Ja, so ein Gespräch, was ich jetzt mit dir führe,
auf Deutsch,
wäre für mich auf Vietnamesisch unmöglich. Aber das Ding ist, nur weil man etwas nicht aussprechen kann, heißt es ja nicht, dass man es nicht weiß. Ne? Aber man weiß es nur nicht auszudrücken.
Welche Gefühle waren das beispielsweise?
Bei den Asiaten ist es natürlich so, dass es verpönt, wirklich über Gefühle zu sprechen. Die Eltern zeigen sich gegenseitig nicht viele Gefühle. Über Gefühle spricht man nicht direkt. Es wird immer nur indirekt gesprochen. Über Gesten, über Umschreibungen. Ja? Aber man sagt nicht, ich mag dich. Man sagt nicht, ich liebe dich. Da kommt man in diesen Zwiespalt, ja, dass man einerseits in der deutschen Gesellschaft aufwächst, wo verlangt wird, dass man offen und direkt ist und sagt, was man will, was man nicht will. Dass man sagt, hier, das ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Das machen die Asiaten eher weniger.
Und das Höfliche, was man von den asiatischen Menschen
herkennt. Genau, das Höfliche, das Zuvorkommende, das ja immer zuerst an den anderen denken. Was könnte er denn denken, wenn ich das sage und das sage? Und bis jetzt hängt mir das noch nach. Also selbst das habe ich bis jetzt immer noch sehr stark verinnerlicht. Auch wenn ich natürlich in weiten Teilen, insbesondere beruflich, gelernt habe, das ist Quatsch. Du musst sagen, was du willst und was du nicht willst, weil so machen das die anderen und so kommunizieren die. Man kann nicht den eigenen Weg der Umgebung aufzwingen. Das ist schwierig. Also wenn man wirklich
schwierig bis unmöglich, würde ich sogar sagen.
Ja, unmöglich. Und wenn man Glück hat, hat die Umgebung Verständnis für einen und zieht einen damit rein. Ich muss sagen, ich habe in der Hinsicht größtenteils positive Erfahrungen gemacht.
Als dein Papa kam, war welches Jahr, weißt du das noch? Als er
77 ungefähr.
Und du kamst dann 1992. Da war die Mauer schon weg.
Da war die Mauer schon weg, ja.
Und war er auch dann politisch irgendwie?
Nein, absolut nicht. Er ist zum Studium hergekommen und er ist kein politischer Flüchtling. Also es gab eine Zusammenarbeit und da wurden
einfach Menschen gefördert,
Arbeitskräfte gesucht. Und
okay. Aber eben schon auch, weil Vietnam ja auch ein kommunistisches Land war zu der Zeit.
Genau, ja. Wir haben halt mit der DDR gute Kontakte gepflegt und die hatten ein sehr gutes Verhältnis.
Und ging das Konzept auf? Also hat er dann beruflich eine Karriere gemacht, die seinen Gaben und Fähigkeiten entsprechen konnte?
Absolut gar nicht. Das ist so,
das ist schwierig.
Nee, das ist nicht schwierig, sondern das ist vielleicht das größte Dilemma der ersten Generation an Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind.
Die Vorstellungen, die Träume, die Visionen, die Wünsche und die Realität und dieser Spalt dazwischen.
Richtig, das heißt insbesondere nach der Wende war ja so viel Chaos, ja, vor allem im Osten, dass sich die Menschen dort eigentlich nicht zu helfen wussten, außer zu sagen, okay, ich bin ausgebildet, ich bin Ingenieur, ich bin was auch immer, aber ich gehe halt auf den Markt und verkaufe erstmal Klamotten. Ich verkaufe Obst, ich verkaufe Gemüse.
Ja, Handel geht immer, ja.
Handel geht irgendwie immer. Es gab ja auch kein System, kein freies System in dem Sinne, oder es wurde denjenigen auch nie beigebracht. Hier, guck dich um auf dem Arbeitsmarkt, bewirb dich hier, bewirb dich dort. Das war ja gar nicht in den Köpfen drin.
Also kam der Bruch durch die Wiedervereinigung?
Der Bruch kam auf jeden Fall durch die Wiedervereinigung.
Vorher war es für ihn okay, was er gemacht hat.
Ja, ja. Vorher waren ja die Wege für alle relativ klar und vorgeschrieben, wie es sich alles entwickelt hat in so einer Planwirtschaft. Und je nach deinen Fähigkeiten wirst du halt irgendwo eingesetzt. Und
das passte für ihn auch gut damals?
Das passte für ihn auch sehr gut, genau.
Mal gucken, ob wir da nochmal drauf kommen. Wenn nicht, belassen wir das Kapitel dabei. Er ist ja auch nicht da. Es geht ja auch um das, was dich umtreibt, was dich beschäftigt. Mhm. Ne?
Ja, genau.
Aber das ist natürlich auch ein Teil von deiner Geschichte.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Spannend. Die kleinen Fragen des Lebens wären jetzt das nächste Ding. Unsere erste Standardsituation bei einer Stunde reden. Du darfst dieses Döschen nehmen, aufmachen und drei Zettelchen ziehen. Die sind in Sie formuliert, du kannst sie umformulieren oder auch so vorlesen, wie du möchtest.
Also die erste Frage ist, sind Sie morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Ja, bin ich auf jeden Fall. Ich brauche ein bisschen Zeit, um dann trotzdem in die Gänge zu kommen, aber munter bin ich. Also mein Geist ist auf jeden Fall wach von Anfang an.
Und dann brauchst du aber noch eine Tasse Heißgetränk, oder?
Genau, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen entspannten Kaffee und ich nehme mir die Ruhe einfach, um ja, mir meinen heutigen Tag so ein bisschen vorzustellen, wie der jetzt ablaufen wird.
Bist du für dich alleine in der Wohnung, oder?
Ich bin für mich alleine.
Mhm. Die nächste, bitte.
Welchen Modetrend haben Sie gerne mitgemacht? Was war überflüssig? Da gab es ja eine Zeit lang, wo Baggy-Hosen sehr in waren.
Das sind diese sehr weit geschnittenen.
Sehr weit geschnittenen.
Meistens Jeans.
Hängenden, ja. Jeans. Habe ich nicht direkt mitgemacht. Ich war noch eine Vorstufe davon. Das nannte sich Easy. Das heißt, die Hosen hingen nicht ganz so weit runter und waren nicht ganz so weit. So ganz baggy, das war mir dann doch ein bisschen too much.
Gab es dir ein Gefühl von Lässigkeit?
Zu dem Zeitpunkt fand ich es irgendwie ganz witzig. Es ist auch nichts, wofür ich mich irgendwie heutzutage schäme, weil jeder macht sowas irgendwie mit in der Jugend. Und seitdem renne ich eigentlich so rum, wie ich jetzt rumrenne. Seit fast ja, also 20 Jahren.
Weißes T-Shirt.
Weißes Shirt.
Ich würde sagen gebügelt.
Nein.
Ungebügelt.
Ungebügelt.
Und eine Jeans.
Genau. Und weiße Sneaker. Das ist so mein Standardauftritt. Zeitlos und modern.
Die nächste. Eine haben wir noch.
Ist Ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Ja, mein Glas ist eigentlich fast immer halb voll. Ich sehe das meistens das Positive in Dingen. Und wenn sie noch nicht positiv sind, dann versuche ich, wenn es mir in meiner Macht steht, ins Positive zu rücken. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht, dann entferne ich mich davon. Was ich nicht ändern kann, das werde ich nicht erzwingen. Bis dahin, und wenn es mir wichtig ist, werde ich alle nötigen Maßnahmen treffen, um ja, das Glas vielleicht doch voll zu kriegen.
Hast du für beides ein Beispiel, was dir sofort einfällt?
Vielleicht in Vietnam war das so, man will irgendwo hinfahren, man ruft sich ein Taxi, ja, oder ein Uber und ja, es regnet gerade und es ist einfach komplett proppevoll. Ja, man kommt halt nicht zu seinem Ziel, aber man hat vielleicht auch keinen Zeitdruck. Naja, dann schaut man sich halt um, was ist denn gerade um mich herum? Kann ich mich einfach irgendwo mal reinsetzen, wo ich vielleicht bis jetzt noch nicht war? Jetzt nutze ich die Gelegenheit, bevor ich mich jetzt darüber die ganze Zeit aufrege, dass das Taxi nicht kommt. Oder ich genieße, dass es regnet, dass es so warm ist, dass ich nicht friere, weil es gerade regnet.
Ja, ja, ja.
Dass ich gerade im warmen Klima bin und ich bin gerade wahrscheinlich im Urlaub. Das schlechte Wetter, meine Güte. Schlechtes Wetter hat man in Hamburg auch ständig. Also habe ich doch lieber schlechtes Wetter, wenn ich in Vietnam bin. Also wo man noch lecker essen kann an jeder Straßenecke.
Ist gut nachvollziehbar. Dankeschön.
Ja.
Wie oft bist du in Vietnam? Einmal im Jahr?
Ich versuche mindestens einmal im Jahr da zu sein. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann auch zweimal.
Und ging es direkt von Erfurt nach Hamburg oder gab es viele Stationen dazwischen?
Es gab noch einige Stationen dazwischen. Ich war noch in Berlin, ich war in Leipzig, ich war auch noch eine kurze Zeit in Cottbus und dann ging es nach Hamburg. Und ich glaube, dass ich da eine große Bandbreite an Menschen kennengelernt habe aus unterschiedlichen politischen Gesinnungen, auch an unterschiedlichsten Musikrichtungen. Ich glaube, das war so eines der Eigenschaften, die ich zugleich verflucht habe, also aber eben auch irgendwie gewissermaßen ein Segen war. Ich fühlte mich wie so ein Chamäleon, dass ich irgendwie überall anpassen konnte, mit allen Menschen irgendwie klargekommen bin. Ja, aber ich habe mich dann dementsprechend auch nie für irgendwas entschieden oder ich habe nie gesagt, ich bin jetzt ein, keine Ahnung, Punker oder ich bin ein Konservativer. Ich wollte mich nie selbst in irgendeine Schublade stecken. Ja. Aber es ist halt dann wie so ein ja, Jack of all trades. Du bist ganz halt von alles irgendwie so ein bisschen was. Aber so richtig entscheiden tust du dich halt für nichts. Du hältst dir irgendwie alles so ein bisschen offen und committest dich nicht.
Ja. Und warum bist du in Hamburg gelandet? Jobmäßig.
Ich bin.
Oder bist du Privatier? Arbeitest du gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob du berufstätig bist.
Doch, ich bin berufstätig. Ich arbeite in der Werbebranche. Und Hamburg ist entstanden aus familiären Gründen und auch aus beruflichen Gründen. Familiär, weil ja mittlerweile meine ganze Familie halt hier wohnt und wir gesagt haben, wir wollen beieinander sein. Da hat damals mein Bruder gesagt, hier, er ist ja als Erster nach Hamburg gegangen. Hamburg hat so viele Möglichkeiten, bietet so viele Möglichkeiten, dass jeder etwas für sich findet. Also sowohl meine Eltern als auch ich. Das sind so viele Möglichkeiten hier. Also lass es auch hier probieren. Es ist eine schöne, wunderschöne Stadt, sehr modern.
Seit wann seid ihr jetzt da?
Mittlerweile so zu 15 Jahre hier.
Und ist es für deinen Papa inzwischen wieder gut ausgekommen? So die berufliche Geschichte?
Nein, nie. Leider nicht.
Und spürt man, dass ihn das belastet oder hat er sich arrangiert?
Absolut.
Belastet ihn?
Ja.
Und das belastet dich auch ein bisschen oder kommst du gut damit zurecht?
Ich glaube, dass es mich sehr belastet tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass es permanent in meinem Kopf hängt. Aber wenn man überlegt, aus welchem Background er kommt, mit welchen Fähigkeiten er nach Deutschland gekommen ist und wofür er auch gekommen ist, ist dann natürlich das, was er am Ende gemacht hat, absolut unter seinen Möglichkeiten. Ja, auch die ganze Aufopferung am Ende des Tages für die Kinder, für die gute Bildung der Kinder, das ist etwas, ja, wo ich sage, es ist einfach so schade, dass es bei ihm nicht geklappt hat. Aber auch, weil, glaube ich, niemand ihm im System damals das gezeigt hat, hier, freie Marktwirtschaft, du kannst tun und lassen, was du willst eigentlich, du musst es nur machen. Dieses Verständnis gab es ja nicht. Das haben wir aber mittlerweile, aber eben auch ja, durch die deutsche Gesellschaft. Ja, und das ist auch etwas, wofür ich dankbar bin, wo ich sage, es ist einfach so schade, dass meine Eltern davon nicht mehr profitiert haben.
Ja.
Auch wenn sie in einem ja, scheinbar freien Land leben, freieren Land.
Warst du das einzige Kind aus Vietnam damals dann in der Schule, als du eingeschult wurdest?
Ich glaube, bis zum Schluss. Also bis zum Schluss der Grundschule war ich das einzige vietnamesische Kind. Ich glaube, insgesamt neben mir gab es vielleicht noch 3, 4 oder 5 andere ausländische Kinder. Es war ja wirklich sehr selten bei uns.
Wie seid ihr aufgenommen worden? Habt ihr euch untereinander vernetzt?
Das ist sehr interessant tatsächlich, die Frage. Weil im schulischen Kontext wurden nie große Unterschiede gemacht. Ich habe mich gleichberechtigt gefühlt und wie jedes andere Kind auch in einer Klasse.
Und du warst auch sprachbegabt von Anfang an, oder?
Ich denke
oder hattest schon. Du schon in Vietnam Deutsch gelernt?
Nein, ich habe noch nicht in Vietnam Deutsch gelernt. Ich bin direkt eingeschult worden ohne Sprachkenntnisse. Und ich denke mal, innerhalb des ersten Jahres habe ich aber relativ schnell und zügig aufgeholt sprachlich. Auch dank meiner damaligen Grundschullehrerin, die mich wirklich sehr getriezt hat und sehr, 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 sehr streng war. Weil sie mir eben nicht einfach irgendwelche Sachen durchgehen lassen hat, ja, und darauf gepocht hat, dass ich nicht Pflanze sage, sondern dass es PF ist, also Pflanze. Und das war natürlich.
Also sie hat dich quasi gefordert und gefördert in einem.
Ja, auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Sie war aber auch zu jedem streng. Ja, und das hat sie von jedem gleich eingefordert. Ich finde, das ist ein etwas Positives tatsächlich. Ja.
Und ihr verdankst du dein perfektes Deutsch?
Ich glaube, zum Teil.
Die Basis?
Auf jeden Fall. Und wir haben sie auch später auch bei uns zu Hause eingeladen und wir haben auch unsere Dankbarkeit gezeigt, wo ich sage, hier, das ist etwas, was die Deutschen tatsächlich auch von den ja, Vietnamesen oder Asiaten allgemein lernen können, dass ein Lehrer eine Respektsperson ist. Und wenn man eine Person respektvoll behandelt, dann hat sie dann, glaube ich, entwickelt sie mehr eine echte intrinsische Motivation, um auch die Schüler voranzubringen, weil sie empfindet, das sind wirklich gute Menschen und die respektieren mich. Also habe ich auch eine gewisse Verantwortung für die. Es wird bei uns eben nicht so gesehen, dass die Lehrer ist kein Beruf. Lehrer ist bei uns eine Berufung. Und da ist es normal, dass zum Ende des Schuljahres alle Schüler einmal den Lehrer oder die Lehrerin besuchen und Geschenke vorbeibringen. Und es ist eine persönliche Schande für die Lehrerin, wenn es einige Kinder vielleicht nicht schaffen in die nächste Klasse oder so. Da ist ein ganz anderes Verhältnis zueinander und es ist auch natürlich ein grundlegendes anderes Verhältnis zur Bildung. Deswegen sehe ich das ja mit großen Problemen, wie es halt oftmals in deutschen Schulen halt jetzt vonstatten geht. Ne?
Was meinst du, wo Lehrer beschimpft werden, bespuckt werden?
Genau, wo Lehrer einfach absolut respektlos behandelt werden.
Auch noch Stress mit Eltern haben, wenn es ganz dumm läuft.
Richtig. Also
Wie kriegst du das mit? Also wie kommt das bei dir an? Über die Medien oder
hauptsächlich persönliche natürlich über Kontakte? Die Medien. Ja. Natürlich hauptsächlich über die Medien. Und außerdem habe ich, weiß ich nicht, so 3 Jahre habe ich noch in Berlin gelebt. Ne? Und da kriegt man ja auch mit, diesen Shift. Ja, was sich dort alles verändert mit den Jahren. Und ja, ich betrachte das persönlich mit sehr viel Sorge.
Okay. Und das heißt, du wurdest von der Lehrerin wurdest du gleich behandelt. Wie war es von den Mitschülerinnen und Mitschülern? Gab es Anfeindungen, weil du eben nicht augenscheinlich, also du siehst ja halt anders aus als die meisten Menschen, die um dich rum waren in der Zeit, nehme ich mal an, weil du eben asiatischstämmig bist. Deine Nase ist, wie sagt man, breiter.
Mhm.
Deine Augen sind
schmaler.
Bisschen, ne?
Ja.
Und dunkel.
Nee, eigentlich sind sie auch nicht schmaler, weil im Schnitt, wenn man das mal mit den anderen, sag ich mal, so vergleicht, ist es von der Größe her ähnlich, es ist einfach nur ein anderer Aufbau.
Ja, ja es wirkt dadurch ein bisschen schmaler.
Genau, es wirkt anders und ich würde sagen, innerhalb der Klasse gab es nie Probleme, weil, also jetzt was ja, rassistischer Natur war, ja, weil diese Menschen kannten mich.
Ja.
Die hatten
du warst einer von ihnen.
Zu tun, weil man hatte in dem Sinne einen gemeinsamen Feind, in Anführungsstrichen, weil die Lehrerin halt so streng war und man sich eher lieber gemeinsam, ja, diese Gemeinsamkeit geschafft hat. Ja, ich, diese blöde, strenge Lehrerin, denkt man sich.
Deswegen damals, warst du auch frech, obwohl es diesen kulturellen Respekt gibt vor der Lehrkraft.
Ja.
Das ist auch eine spannende Dissonanz so ein bisschen gewesen dann.
Genau. Aber andererseits war es so, natürlich außerhalb meiner Klasse gab es natürlich schon den einen oder anderen Berührungspunkt oder Reibereien. Aber das hat eher was damit zu tun, dass die natürlich keine Berührungspunkte mit mir haben und gar nicht wissen, wie ich ticke, wie ich drauf bin.
Wie ist es bis heute? Alltagsrassismus kommt vor, ja oder nein, wenn du ankreuzen müsstest?
Für mich nein.
Weil du das auch nicht mehr wahrnimmst oder weil es tatsächlich aus deiner Sicht nicht geschieht?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus veränderter Wahrnehmung und Verständnis von meiner Seite. Weil nicht alles, was mir Negatives widerfährt, ist ja darauf zurückzuführen, dass ich Asiate bin. Es ist vielleicht auch einfach darauf zurückzuführen, dass ich mich wie ein Arschloch verhalte. Ja. Und dann ist es vollkommen egal.
Angenehme selbstkritische Haltung, würde ich sagen. Ja, aber so,
Ich versuche da schon stark zu differenzieren. Ich weiß auch, dass ich von meiner persönlichen Art oftmals anecke, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Asiate bin oder ein Ausländer.
Aber gab es auch schon so richtige Vorfälle, wo quasi aus dem Nichts du Opfer von vielleicht sogar rechter Gewalt geworden bist?
Absolut. Also das ist jetzt einmal in der Schulzeit gewesen. Es gab eine kleine Unterführung zur Schule und in dieser Unterführung, da gab es immer eine Gruppe aus Möchtegern-Nazis, die 4, 5, aus meiner Schule allerdings. Ich bin in der 5. oder 6. Klasse gewesen, die waren so 9., 10. Klasse. Und da kamen halt immer wieder diese Sprüche mit, hier, Zigarettenverkäufer da. Ne? Gab es bei uns natürlich auch, bei denen wir in der Mesen, aber so als Kind, das regt dich halt mega auf. Die ziehen dich mit irgendwelchen Sachen hoch und du bist natürlich denen kräftemäßig komplett unterlegen und die sind auch einfach so hohl in der Birne, dass du halt natürlich auch nicht mit denen da rumdiskutieren brauchst. Aber darüber habe ich dann auch eine sehr positive Erfahrung damit gemacht. Und zwar, ich habe das einfach meiner Klassenlehrerin gepetzt. Und die Klassenlehrerin damals, das war ja auch so eine super Strenge. Und ich hatte das immer das Gefühl, die mag mich nicht. Und ich habe vielleicht so auch so das Gefühl, ja, vielleicht mag die mich auch nicht, weil ich so ein bisschen anders bin. Weil ich Asiate bin oder Ausländer, vielleicht. Na, man weiß es ja nie hundertprozentig, warum jemand einen nicht mag. Aber als ich ihr das gesagt habe, ja, die hat das sofort dem Direktor gemeldet. Sie hat alle Eltern da eingeladen von diesen Schülern zum Elterngespräch. Ja, und 2 von denen sind auch tatsächlich von der Schule geflogen. Da habe ich gemerkt, klar, es gibt natürlich die schlimmen, ätzenden Menschen, die dummen Menschen, auch im Osten. Aber es gibt auch Menschen, die haben auch einen Sinn für Gerechtigkeit. Und da habe ich mich gefühlt, okay, gut, ich kann genauso meine Rechte einfordern.
Ja, und du hast dich aber auch nicht, also weil du warst unterlegen, hast du schon gesagt, du hast nicht zurückgeschimpft oder hast die Provokation nicht in dem Moment angenommen und dich mit denen im Moment angelegt.
Nein, niemals.
Okay. Und was ist noch vorgefallen später?
Später war das dann in Cottbus, wo es schon man öfters gemerkt hat, dass da einige rechte Gruppierungen einfach unterwegs sind und man dann zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Orten nicht sein sollte. Ne? Aber das, was mir halt eigentlich am Ende widerfahren ist, ich stand einfach am Straßenrand mit einem Kumpel und wir waren bei einer Party. Und dann ist irgendwie ein Auto von der Straßenseite rangefahren und hat gefragt, ja, wo ist denn hier der und der Laden? Wir drehen uns um, sagen, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Auf einmal steigen halt zwei Typen aus und wir haben uns halt schon weggedreht, standen nur noch mit dem Rücken zur Straße. Und jeder von uns hat direkt einen aufs Maul bekommen, von hinten halt. Und wir lagen halt beide auf dem Boden, haben nichts mehr gewusst. Und so wie die Typen halt aussahen, war es relativ klar, aus welchem Milieu die kommen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn möglicherweise sehr viele Nazis da rumrennen, heißt es aber nicht, dass Cottbus halt nur aus Nazis besteht. Das ist für mich Quatsch. Ich habe sehr viele super nette Menschen dort kennengelernt, ja, und deswegen mag ich es da einfach nicht, wenn Menschen über einen Kamm geschert werden.
Und das heißt, die Ostdeutschen sind alle irgendwie so und so.
Sind ja alle Nazis, sind alle rechts. Ich finde, das beleidigt die, die es nicht sind. Das verunglimpft die. Das schiebt sie ihnen einfach in eine Schublade, in die sie nicht gehören.
Und mal zurück zu der Situation. Musst du dir ins Krankenhaus? Was hast du gedacht, gefühlt?
Wir waren auf jeden Fall für eine kurze Zeit bewusstlos. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 7 oder 8, wo man wirklich ja gar nichts mehr um sich herum mitgekriegt hat. Das ist auch die einzige echte körperliche Auseinandersetzung in dieser Form, die ich erlebt habe. Ja, einfach nur kompletter Schock. Aber mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, weil die waren dann auch natürlich direkt weg.
Und bist du so ein Typ, der dann Groll hegt oder vergisst du das dann wieder und vergibst du den Tätern in dem Sinne oder was hast du damit gemacht?
Ich glaube, ich habe viel Verständnis bekommen von anderen Menschen und
für deine Empörung.
Richtig, aber ich habe da keine Veranlassung gesehen, irgendwie aktiv zu werden in der Hinsicht, weil ich glaube, dass es ein Einzelfall ist, der passiert. Und ich habe mir dann für mich gesagt, naja, du bist einfach in Zukunft ein bisschen vorsichtiger, umsichtiger mit Menschen. Die Angst lebt schon noch mal eine Zeit lang weiter mit, aber ich habe das für mich so verstanden, dass es einfach nur
falsche Zeit, falsche Ort.
Eine Anomalie.
Ja. Das war für dich ja auch ein Einzelfall. Das war das einzige Mal, dass du sowas erleben musstest.
Ja.
Nam, bevor wir weiterschnacken, darfst du einmal in den Koffer gucken. Und da sind verschiedene Gegenstände drin. Du darfst ein Ding auswählen und kurz erzählen, warum du dieses Ding genommen hast und kein anderes. Nam, du hast dich für einen Klassiker entschieden, die Weltkarte.
Ich bin nach Deutschland, eingewandert und dementsprechend ist das Thema migrantisch sein, Ausländer sein, Integration immer ein Riesenthema für mich gewesen, was mich ja mein Leben lang natürlich begleitet.
Wie viele Kilometer sind es bis nach Vietnam? Bis zu dem Ort, wo du deine Wurzeln hast?
4.500 Kilometer circa. Und auch da haben sich ja seit vielen, vielen Jahren gibt es ja Veränderungen. Und das Wort Migrant an sich kann man ja gar nicht mehr für alle Migranten in Deutschland verwenden. Das gibt die erste Generation, zweite Generation, politische Flüchtlinge, wirtschaftliche Flüchtlinge. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die irgendwie durch Ausbildung hier nach Deutschland gekommen sind, aus persönlichen Gründen entscheiden, nach Deutschland zu kommen.
Oder wegen der Liebe.
Oder wegen der Liebe. Es wird einfach sehr kontrovers diskutiert. Die Lager sind verhärtet. Und es wird nicht mehr wirklich viel, finde ich, miteinander kommuniziert. Es wird nur noch gegeneinander kommuniziert. Und es geht nur noch darum, wie man seinen eigenen Standpunkt durchsetzt, den anderen zu diffamieren, den anderen schlecht zu reden. Also einfach nur Feuer mit Feuer zu bekämpfen, ja, und das funktioniert nicht. Und ich habe ein Problem damit, wenn es sich so entwickelt, wie es in Amerika sein wird. Ja, wir haben nur noch zwei Lager, links und rechts. Beide sind komplett verhärtet und sehr extrem schon teilweise.
Und haben auch ihre eigene Deutungshoheit, was Wahrheiten betrifft.
Genau.
Wie welche Gewässer zum Beispiel heißen.
Genau.
Oder?
Und ich habe einfach ein Problem damit, dass man, wenn man ein Problem hat mit, keine Ahnung, linken Positionen, ja, dass es heißt, ja, man ist gegen links. Das stimmt ja gar nicht. Oder wenn man ein Problem hat mit, ich finde, es sollte möglich sein, Positionen aus beiden Spektren zu kritisieren oder eben auch für etwas zu sein, ohne in das eine oder das andere Lager gesteckt zu werden. Ich gehöre in kein Lager. Ich finde einige Positionen von links, von Mitte und teilweise auch rechts, finde ich verständlich und nachvollziehbar. Das heißt aber nicht, dass ich zu irgendjemanden hin tendiere. Ich hoffe, dass es bis jetzt rübergekommen ist, dass ich ein Mensch bin, der einen gewissen grundlegenden Gleichgewichtssinn verspürt, beziehungsweise einen Gerechtigkeitssinn. Das ist wichtiger für mich. Überzeugungsarbeit funktioniert nicht, indem man ihn beschimpft. Wenn man Hass verbreitet, egal ob von links oder von rechts, das führt niemals zu einem Konsens. Der Konsens muss sein, hey, ich respektiere, wer du bist, ich respektiere deine Positionen, die sind nicht meine, das sind nicht meine Positionen. Ich stecke aber nicht in deiner Haut, du steckst nicht in meiner Haut, du bist nicht so aufgewachsen wie ich. Wir müssen einander erstmal verstehen, warum wir gewisse Positionen vertreten. Mhm. Ja, und das ist so etwas, was mich tatsächlich auch ein bisschen umtreibt. Sorg doch erstmal dafür, dass sie sich ja wahrgenommen fühlen, dass du deren Sorgen wirklich ernst nimmst, dass es sich wirtschaftlich auch gut entwickelt, dass die Leute einfach mehr verdienen, dass dann ein besseres Gleichgewicht herrscht. Es funktioniert nicht, wenn ihr sie nur beleidigt.
Und glaubst du, das ruckelt sich, dass ich, wenn sich das so einstellt? Oder glaubst du, es bleibt so, dass die AfD dort so ein starkes, eine starke Partei ist und bleibt und Politik macht? Auch mit, Vereinfachung und Zuspitzung.
Ich glaube, dass die AfD kurz- und mittelfristig immer noch sehr stark ist und stark sein wird. Aber wir merken ja, dass die anderen Parteien dann in die Richtung gehen, dass teilweise auch gewisse Positionen dort übernommen werden, ohne aber natürlich im rechten Lager zu sein. Ne? Aber es sind schon gewisse rechte Positionen, die zumindest gehört werden müssen und worüber wirklich sinnvoll debattiert werden muss, um dann einen Konsens zu finden. Erst dann wird vielleicht das Vertrauen auch wieder in die Politik gehen, ja, zurückkommen, und wo die Leute dann sagen, okay, die sind doch ganz schön extremistisch. Das ist doch ein bisschen über. Ja.
Das zieht hinaus, ja. Du bist selber auch aktiv online mit einem Hobby, das du hast.
Ja, das bin ich tatsächlich. Ich betreibe einen kleinen Tischtenniskanal auf YouTube. Und
wie viele Follower hast du?
Aktuell um die 16.000.
Also relativ viel.
Ja, das ist okay. Also Tischtennis ist natürlich eine kleine Nische. Und ich habe mich damals entschieden, das zu machen, weil Tischtennis einfach ja in Deutschland eigentlich niemand interessiert hat. Das ist jetzt vor 6-7 Jahren ungefähr gewesen. Also weder im Fernsehen noch auf Social Media. Und ich habe mir gedacht, probierst du es mal, das vielleicht mal ein bisschen populärer zu machen.
Warum? Findest du es faszinierend?
Ich spiele selber und ich glaube, dass in dem Sport gibt es halt kein Geld. Größtenteils kein Geld vorhanden. Dementsprechend sind auch kaum Trainer da.
Aber es gibt Meisterschaften und so Liga-Geschichten.
Gibt es, ja. Es wird alles gut organisiert, aber es gibt einfach keinen finanziellen Grund, um Tischtennis zu spielen. Das ist ein Minusgeschäft. Man gibt mehr Geld aus, als dass man irgendwie eigentlich großartig einnehmen kann. Und was ich halt einfach den Menschen irgendwie vor dem Bildschirm irgendwie ermöglichen wollte, war, ich bringe ein bisschen Tischtennis bei. Ich rede einfach über Material, über die verschiedenen Schläger und Belege, die man halt irgendwie nutzen kann, um naja, so ein bisschen den Trainer zu ersetzen, der halt in den Vereinen nicht vorhanden ist, ja, weil kein Geld da ist.
Und welche Erfolge hast du schon zu feiern gehabt?
Ach, die liegen schon ein bisschen länger zurück. Also in der Jugend, glaube ich, war ich so Thüringer Spitze und dann habe ich ja 10, 15, 12 Jahre aufgehört und habe dann erst mit Mitte, Ende 20 wieder angefangen zu spielen und habe da erst tatsächlich die Liebe zum Sport gefunden. Vorher war es eher Mittel zum Zweck irgendwie. Deswegen habe ich auch aufgehört irgendwann.
Der Zweck war einfach fit zu bleiben oder irgendwo dazuzugehören.
Der Zweck war tatsächlich irgendwo dazuzugehören, weil ich konnte das auch ganz gut, den Sport. Und man hat natürlich auch so seine Erfolge gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder gerne mag, ja. Anerkennung, Aufmerksamkeit ne, zu bekommen. Aber da sprichst du tatsächlich einen interessanten Punkt an, weil ich glaube, dass der Sport und auch das Vereinsleben
ja, das ist
eines der
gemeinschaftsfördernd
besten Dinge sind, die es in Deutschland gibt. Die auch dafür sorgen können, dass Menschen sich besonders gut integrieren und auch integrieren wollen. Und das, glaube ich, wäre auch nochmal eine Möglichkeit tatsächlich heutzutage, wenn man das nochmal stärker in der Politik einbindet, ja, dass die Neuankömmlinge da vielleicht teilweise verpflichtend in eine Sportart gehen müssen, weil dann merken die, oh, naja, die Deutschen sind ja doch nicht so ätzend, wie man uns vielleicht sagt. Die sind ja doch nicht so kühl und
ja, und so. Menschen, die hierher kommen, die vielleicht auch erstmal gewisse Möglichkeiten noch nicht haben, weil es ist ja oft der Vorwurf oder die Kritik, die Menschen können gar nicht und lungern nur rum, weil sie noch keine Erlaubnis haben oder gewisse Unterlagen noch nicht anerkannt. Dann haben sie dann eine Aufgabe und können was machen, richtig, können sich einbringen, können trainieren,
ja,
können sich einfach erleben, sich ja spüren,
ja,
sich wahrnehmen im Kontext mit anderen Menschen.
Ja, also Sport und Vereine in Deutschland ist günstig oder kostenlos. Wenn du es dir nicht leisten kannst, verlangt kein Verein von dir Geld.
Und berichtest du jetzt nur über Veranstaltungen, wo du selber auch als Spieler teilnimmst, oder berichtest du querbeet, wo absolut du Lust und Zeit hast?
Absolut querbeet, von irgendwelchen Livestreams bis irgendwelche Match-Reports oder Reviews. Das ist ja das Schöne, man kann und tun und lassen auf dem eigenen Kanal, was man will, so, und sich dort einfach austoben.
Und dann kannst du damit auch schon was erwirtschaften. Es gibt ja, also viele junge Menschen, die du fragst, was möchtest du werden, YouTuber?
Nee, also ich, finanziell ist das, sind das absolute Peanuts. Wenn ich das mal in Arbeitszeit umrechnen würde, ist es auch nicht mal Mindestlohn. Umgerechnet vielleicht 3 oder 4 Euro die Stunde, die man macht. Aber das ist ja das Schöne an der Leidenschaft. Man bemisst es ja nicht daran. Man bemisst es daran, was für Kontakte man irgendwie knüpft, was für Freundschaften man dadurch findet. Ich würde es auch wieder tun. Ne? Auch wenn ich weiß, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie großartig viel Geld dadurch verdienen. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin, glaube ich, an einen Punkt gekommen, wo ich meine Dankbarkeit gerne auf eine andere Art und Weise zurückgeben möchte. Die Gesellschaft hat mir sehr viel gegeben und das ist einfach eine Form, um von mir, um zu zeigen, ich habe es verstanden, ich danke euch und ich gebe es irgendwie auch zurück.
Gut, mein lieber Nam, ich würde sagen, das klingt schon danach, dass wir reif sind für die großen Fragen des Lebens. Du darfst dir wieder 3 Zettelchen auswählen.
3 gleich. Die erste Frage, wem hätten Sie gerne was gesagt? Ist nicht getan.
Ja, das sind die großen Fragen.
Das ist hart.
Gibt es sowas? Gibt es diesen jemand, Mann, Frau, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, dem du gerne etwas gesagt hättest und es nicht getan hast? Und aus irgendwelchen Gründen auch jetzt nicht mehr die Gelegenheit dazu hast, weil dieser jemand nicht mehr für dich greifbar ist?
Nein. Gibt es nicht. Ich glaube, alles, was ich noch sagen könnte, könnte ich immer noch sagen bei den Menschen. Also, es geht nicht um eine einzelne Person in dem Fall. Es geht mehr um kleine Situationen, die mir tatsächlich widerfahren, insbesondere weil ich Asiate bin. Es wird oft, zumindest war es in den letzten Jahren ein bisschen stärker gewesen. Es ist jetzt immer weniger geworden und mittlerweile quasi nicht mehr vorhanden, wo es kleine Spitzeleien gab. Nee, nicht Spitzeleien.
Neckereien.
Genau, kleine Neckereien, sage ich mal, die halt immer eine ähnliche Kerbe reindrücken, reinschieben, keine Ahnung. Hier, du alter Nudelbräter oder du, keine Ahnung, Pfannenwender oder du Fidschi, solche Sachen. Das sind so klein, also ich weiß nicht, ob das klein sind.
Die waren meistens vermutlich scherzhaft gemeint oder manchmal?
Genau, die sind oftmals auch im nicht super engen Freundeskreis, aber in einem Bekanntenkreis fallen die immer mal wieder, sage ich mal, ja. Und mir ist es so beigebracht worden, Souveränität bedeutet, du ignorierst das einfach, weil das ist nicht wert, darüber zu reden. Aber ich habe irgendwie gemerkt, naja, irgendwie belastet mich das doch. Ich finde es irgendwie doch schon nervig.
Und irgendwann oder unangemessen, oder?
Ja.
Ja, ein bisschen sachlicher ausgedrückt, finde ich, als nervig. Es ist ja einfach nicht,
genau,
nicht in Ordnung.
Also ich habe wenig Probleme damit, wenn man zu mir sagt, ey, du bist so hässlich oder du bist so dünn, du bist so dick, was auch immer. Das, wo man eben nicht auf etwas reduziert wird.
Aber da bietest du keine Angriffsfläche. Du bist fit. Du gehst ja vermutlich ins Fitnessstudio.
Ja, ja.
Mhm. Einmal die Woche.
Ja.
Mindestens.
Ja.
Und du spielst Tischtennis.
Ja. Genau. Wenn es halt in diese leicht rassistische Richtung geht, ja, dann merke ich doch, oh, wird doch ein Wunderpunkt getroffen. Ne?
Und den Satz, den du gerne sagen würdest zu so Leuten, wäre dann welcher? Lass es einfach.
Nö. Eigentlich hätte ich die einfach zu jedem von denen einfach irgendwie sagen können, was bist du denn eigentlich für ein Nazi? Ja? Das ist natürlich auch over the top. Ne? Das ist auch krass und übertrieben. Aber teilweise wiederholt sich das halt auch bei bestimmten Personen, sind es auch immer und immer wieder. Und wo ich gesagt habe, das einfach quasi so umzudrehen. Aber das habe ich nie gesagt, sondern ich habe eigentlich immer versucht, auf eine rhetorische Art und Weise zu kontern, schlaue Worte irgendwie zu wählen, um mich da irgendwie dagegen zu wehren. Und ich glaube, manchmal hätte es auch einfach, ja, auch die Bratpfanne sein können.
Okay, vielen Dank. Die nächste bitte.
Wann sind Sie verführt worden im Leben?
Ja, das sind die großen Fragen, ne?
Ich glaube nicht, dass andere Menschen mich verführt haben, sondern ich habe mich selber verführt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oder vielleicht liegt es an der Genetik. Asiaten haben ja eine gewisse Neigung zu Glücksspielen oder einfach zu Süchten. Die haben eine gewisse Veranlagung, ich weiß nicht, Veranlagung ist jetzt vielleicht too much.
Es gibt eine leicht zu weckende Begeisterungsfähigkeit.
Das ist unter anderem Glücksspiel. Das ist unter anderem bei jungen Menschen Computerspiele. Die neigen dazu, sehr süchtig zu werden. Und diese beiden Sachen habe ich tatsächlich beide durch, auch einige Jahre tatsächlich. Computerspielsüchtig konnte ich mich eigentlich schon bezeichnen. Ich war auch, ja, also süchtig nach Glücksspiel war ich jetzt eher nicht, aber
es hatte eine gewisse Faszination.
Es hatte eine super große Faszination für mich gehabt. Da hat mich, glaube ich, niemand dazu verführt oder überredet oder überzeugt davon, sondern ich war neugierig und bin selber dieser Sache verfallen und habe
sehr. Und dann war es allein die Tatsache, dass es das Angebot gab, für dich schon eine Verführung. Ja. So kann man es ja eigentlich gut umschreiben, aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Und dass du einen Zugang hattest, dass irgendjemand musste dir einen Zugang verschafft haben. Der Mensch, der das Casino dorthin gebaut hat, hat dich verführt. Punkt. Oder der Betreiber.
Ja, nee.
Dieses Automaten.
Nein, das wäre ja wieder Opferdenken.
Siehst du nicht so.
Nein, ich mag's nicht, mich selbst irgendwie in irgendeiner Form als Opfer zu sehen. Und ich bin für mein Handeln immer sehr
selbst
zuständig.
Du hast es dann, hat es sich einfach irgendwann verleppert, im Sande verlaufen? Oder hast du so eine Art Cut ziehen dürfen, können, müssen mit auch vielleicht ärztlicher, therapeutischer Hilfe? Oder waren einfach irgendwann andere Dinge so viel präsenter, so viel wichtiger, dass für diese Süchte kein Platz mehr war?
Es ist witzig, also ich verspüre da werden keine Reizhormone mehr irgendwie ausgeschüttet. Da ist kein Dopamin mehr, das ist
sehr spannend.
Es geht nicht mehr, ganz schwierig. Da nochmal süchtig zu werden, nein, das geht einfach nicht mehr.
Hast du andere coole Sachen als Ersatz gefunden?
Ja, absolut. Also
Extremsport? Machst du Basejumping?
Nein, ich glaube, ich habe gar keinen richtigen Ersatz dafür gefunden, sondern ich suche weiterhin so für mich den Sinn des Lebens und bin in der Hinsicht ein weltoffenerer Mensch geworden, der sagt, ich möchte gerne irgendwie alles mal irgendwie ausprobieren und austesten und nichts vorverurteilen, sei es irgendwie Skateboarding, sei es irgendwie Schach, also irgendwelche Aktivitäten. Ich werfe mich gerne manchmal auch in Situationen, wo man sagt, oh, das wird richtig peinlich. Und macht man das denn jetzt? Ja, und dann sage ich, mach das. Es interessiert eh niemanden am Ende des Tages. In einem Tag hat man es eh vergessen. Und für dich selbst hast du einerseits so ein bisschen dich selbst überwunden, eine kleine Mutprobe an dich selbst. Und das ist meistens witzige Erinnerung.
Hast du ein Beispiel, was man gut erzählen kann?
Ich war jetzt erst vor kurzem im Fitnessstudio. Und da gab es halt auch irgendwie so einen Kurs. Da waren außer mir und einem Kumpel eigentlich nur noch Frauen, die halt mindestens doppelt so alt waren wie wir. Und das war, ich weiß es nicht,
Pilates oder
Dancefit oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich wollte halt mal so einen Kurs da mal austesten und einfach mal machen. Naja, vielleicht ist der Kurs ja trotzdem witzig oder lustig, ne? Aber die haben uns natürlich alle erstmal komplett schräg angeguckt. Was suchen diese zwei Typen hier in so einem... Einfach mal diese Erfahrung mal wieder mitzumachen. Ich habe früher auch getanzt. Deswegen wollte ich das auch mal wieder so ein bisschen wiederbeleben, zu gucken. Ja.
Auch im Verein oder
krieg ich den
einfach nur eine Disco?
Nee, ich habe damals eine eigene Crew gehabt, wo wir halt Breakdance gemacht haben in Erfurt. Für, weiß nicht, 2-3 Jahre oder so. Wir haben es alles komplett selber organisiert und das war auch was sehr Schönes.
Mit Headspin?
Ja, das war alles so dabei.
Hattest du Talent oder musstest du dir das hart erarbeiten?
Ich glaube, ich hatte Talent. Ich hatte auch eine gute körperliche Veranlagung. Ich war schon immer sportlich und bin sehr akribisch im Nachmachen. Das kann ich sehr gut. Wenn ich mir das von anderen Leuten angucke und das einfach mir so autodidaktisch beibringe, dann lerne ich tatsächlich am schnellsten und ich denke dann auch Tag ein, Tag aus an nichts mehr anderes. Als wie kann ich das am besten optimieren, maximieren und irgendwie der Beste zu sein. So, und das denke ich mir natürlich immer im Kopf.
Mit dieser Crew habt ihr dann auch irgendwie Battles gehabt?
Ja, wir haben richtige Battles gehabt. Wir sind in ganz Thüringen da rumgefahren und haben andere Crews besucht, haben dann den anderen zusammen trainiert. Wir haben aber auch irgendwie so kleinere Battles gehabt. Da gibt es ja keinen Verband oder sowas. Das ist alles nur selbst organisiert und entstehen dann auch Fäden so von alleine aus dem Nichts heraus, weil man irgendwie in einen Wettkampf sich befindet oder in Konkurrenz sieht. Und also ich glaube, witzigerweise, dass der größte Ritterschlag für uns war, als wir so nach circa 2 Jahren von den Local Heroes, als die gesagt haben, ey, was ihr hier macht, ihr kopiert uns nur und ihr macht uns nur alles nach und dies und das. Und hier, wir machen jetzt mal ein Battle. Für uns war das allerdings ein Ritterschlag, weil wir dadurch gemerkt haben, naja, die nehmen uns ernst und wir werden halt gesehen und die merken, okay, die könnten uns gefährlich werden. Das war doch tatsächlich ganz witzig zu erkennen. Und dann waren die dann natürlich bei uns und wir haben dann so ein bisschen hin und her getanzt. Natürlich waren die uns um Meilen voraus, aber am Ende hat man sich ja auch verbrüdert miteinander. Es ist ja auch nur eine Art, ein bisschen Schauspiel miteinander.
Ja, und am Ende ist man eine Familie.
Genau, macht man das gleiche, schöne
ja.
Hobby.
Das war auch die Zeit, wo es so Filme gab, oder? Da gab es doch so im Kino, hatte ich das geprägt? Honey oder... Wie hießen denn die anderen Filme?
Save the Last Dance, oder?
Ja, genau, das gab's auch.
Gab's vieles, aber das war alles mehr so Mainstream und Breakdance ist schon, sag ich mal, im Tanzbereich so ein bisschen damals auch schon sehr hardcore gewesen und sehr nischig und von nur wirklich richtigen Enthusiasten betrieben, weil da ist ja auch keine Perspektive in irgendeine Richtung. Ist einfach nur ein witziger Zeitvertreib.
Eine Frage haben wir noch, glaube ich. Ist doch interessant, ne? Wie man von Süchten auf Breakdance kommt.
Wenn Sie das Leben ist, hier noch einmal leben könnten, an welcher Stelle würden Sie anders abbiegen? Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, wüsste ich ganz genau, wo ich hätte anders abbiegen sollen. Aber mittlerweile sage ich das nicht mehr, weil ich gelernt habe, mich wirklich so zu lieben, wie ich bin.
Und dich auch zu versöhnen mit der Vergangenheit.
Und mich mit der Vergangenheit zu versöhnen. Und dieses Verständnis für mich selber zu haben, dass nicht alles so läuft, wie du das willst.
Oder mal wolltest, ja. Wie es für dich ideal wäre, ja.
Genau, wie es in der Vorstellung ideal wäre.
Aber
es hat alles einen Grund, warum etwas passiert. Warum etwas, teilweise auch, warum schlechte Dinge passieren. Warum etwas nicht funktioniert, warum etwas nicht klappt. Weil oftmals, wenn man trotzdem positiver Dinge ist, eröffnen sich dadurch einfach andere Chancen, einfach andere Möglichkeiten. Wenn man nicht zu lange an einer Sache einfach hinterher trauert und nach vorne schaut, dann ergibt sich auf einmal andere Sachen. Wenn man in eine Zwangssituation gebracht wird und sich entscheiden muss, es muss jetzt einfach weitergehen, dann entscheidet man sich oftmals dann doch für das Richtige.
Im Rückblick auch das Richtige.
Ja.
Ich wette mit dir, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere Menschen, die dir gerade diese Passage angehört haben, total neugierig sind, ob du sagen magst, was das für eine Stelle war, wo du hättest was anders machen sollen, also anders abbiegen sollen, anders entscheiden sollen.
Kann ich gerne sagen. Und zwar, das war damals noch in Erfurt. Da war ich auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialschulteil. Und das war meiner Meinung nach einer der besten Schulen halt in Erfurt. Mit einer sehr geringen Klassenstärke von nur 18 Schülern. Und ich habe meine Zeit lieber halt mit Computerspielen verbracht. Habe halt von morgens bis abends halt nur gezockt. Und dementsprechend bin ich dann mehr oder weniger irgendwann auch von der Schule geflogen. Das hat mir einige Chancen, glaube ich, verbaut im akademischen Bereich.
Eine gewisse Karriere hättest du machen können.
Genau. Aber retrospektiv habe ich dann irgendwann gemerkt, naja, ich bin eigentlich gar nicht so dieser Naturwissenschaftler. Ich bin mehr der Kreative.
Jetzt haben wir nicht so viel gesprochen über, was du arbeitest, in welchen Beziehungen du stehst, was du machst, wenn du nicht schlafen kannst, aber das ist auch okay. Ich glaube, mit deiner Geschichte über dein Leben zwischen diesen zwei Kulturen oder in diesen zwei Kulturen, du bist ja in beiden, der vietnamesischen Kultur und der deutschen Kultur, glaube ich, hast du schon ein sehr starkes Lebensthema.
Selbstzweifel ist ein großes Thema bei den Asiaten, vor allem aus meiner Generation. Und da möchte ich gerne einfach nur sagen, es ist okay. Es ist einfach okay, so wie du bist. Es ist okay zu scheitern. Das ist, glaube ich, mein Wendepunkt gewesen. Doch.
Zu begreifen,
dass Scheitern in Ordnung ist. Dass Scheitern nicht das Ende der Welt ist.
Auch in Beziehung beispielsweise.
Ja, im beruflichen Karriereweg. Vertraue darauf, dass das Leben dir etwas Gutes bereithält. Ich bin extrem oft gescheitert. Aber mittlerweile würden, glaube ich, die meisten Menschen, die mich sehen würden, als erfolgreich betrachten. Und jetzt bringt mich das nicht mehr aus der Ruhe, wenn ich scheitern sollte. Ja, ich weiß, es wird immer einen Ausweg geben. Es wird immer einen Ausweg geben. Und da muss man einfach fest dran glauben, damit man auch diesen Weg einfach immer und immer weitergehen kann, finde ich. Guck doch erstmal, in welchem Bereich du tatsächlich Mitwirkungsmöglichkeiten bereits hast. Und man wird sich wundern, wie viel Macht ein einzelner Mensch hat in seinem eigenen Umfeld.
Okay.
Ja.
Ja, schön. Und seit wann ist dir das so bewusst aufgegangen? Gab es da irgendwie einen Moment, ein Erlebnis, ein Ereignis, wo du gesagt hast, oh, da sehe ich das ganz klar?
Ich war eine sehr lange Zeit in der Gastronomie, habe dann später auch ein eigenes Restaurant gehabt. Es ist auch gescheitert, aber ich habe ja währenddessen auch gemerkt, das ist ja absolut nichts für mich. Es macht mir null Spaß. Und die eine Möglichkeit wäre zu sagen, oh, es ist alles scheiße, das Leben ist blöd und ich habe nur Pech. Nee, stattdessen habe ich gelernt, Videos zu schneiden, Videos zu produzieren. Und da so ging es halt auch mit YouTube halt los und dem Tischtennis-Content. Ja, weil ich gesagt habe, ich wähle jetzt irgendeine Nische aus, die erstmal prinzipiell niemanden interessiert, wo es keine Risiken gibt, wenn ich scheitere, wo wahrscheinlich auch niemand erfahren wird, wer ich bin, weil ich einfach zu unbedeutend bin. Ich kann mich aber ausprobieren, austesten. Und ich habe dann quasi das selbst in die Hand genommen, mein Schicksal selber in die Hand genommen.
Ja, aber das erfordert ja schon viel Motivation, also viel Kraft. Wo hast du die hergenommen?
Es ist ein Leidensdruck.
Ja, der Leidensdruck war groß genug und hat dich dazu geführt,
aktiv zu werden. Der persönliche Leidensdruck ist groß genug, um zu sagen, ich muss das jetzt selbst in die Hand nehmen.
Ja, cool. Hast du noch eine zweite aus späteren Zeiten, die du erzählen möchtest? Gab es ein Scheitern bei einer Wohnungssuche mal, dass du keine Wohnung bekommen hast? Du hast ja noch nie eine Therapie gemacht.
Doch, ich habe schon mal eine Therapie.
Ja? Ja. Nach einem Scheitern?
Ja, wegen des Scheiterns? Generellen Scheitern.
Also zum Burnout?
Nee, ich hatte einfach ein schlechtes Selbstwertgefühl.
Ja.
Wieder ein Scheitern in der Ausbildung. Ne? Ich bin da, habe da gerade erst frisch mit dem Studium in der Elektrotechnik bin ich einfach gescheitert. Habe das dort einfach nicht hingekriegt. Ne? Ich war einfach wirklich faul, habe halt Prüfungen nicht bestanden und das sah auch so aus, als ob ich jetzt das einfach keine Chance mehr habe, das zu beenden. Und da habe ich das Studium abgebrochen und bin halt in ein absolut tiefes Loch halt gefallen, wo ich gar nicht mehr wusste, okay, wohin mit mir, was mache ich denn jetzt, was will ich denn hier auf dieser Welt?
Was hast du dann gemacht?
Ich glaube, ich habe erstmal 3 Monate nur Depressionen geschoben, also das heißt, ich habe nur zu Hause abgehangen, habe nur Computer gespielt, wieder mal, bis irgendwann der Leidensdruck wieder mal zu groß wurde und endlich mal was passieren musste, wo dann die Idee gereift ist, ja, du musst dir externe Hilfe holen. Aber auch das ist sehr schwierig in Deutschland. Also,
naja, du hast eine Krankenkassenkarte.
Ja.
Die hast du in anderen Ländern nicht.
Ja, aber wenn man so ein bisschen ADHS hat, dann will man das immer alles sofort haben. Es dauert halt immer, ne?
Okay.
Ja, dann bin ich trotzdem habe ich dann ein halbes Jahr lang warten müssen, bis ich dann einen Platz gekriegt habe in der Therapie. Es war so eine Tagesklinik. Das heißt, du gehst dann morgens hin und gehst abends auch wieder nach Hause. Weil,
was hast du erwartet, was ist passiert?
Ja, erwartet habe ich, man löst mir alle meine Probleme. Ich komme jetzt irgendwie, sie ziehen mich aus dem Loch raus. Aber am Ende, glaube ich, wurden mir einfach die richtigen Fragen gestellt. Ich war in einer Umgebung, in der ich mich geschützt gefühlt habe, wo ich einfach irgendwie der sein kann, der ich will, weil da sind ja andere Leute, die irgendwie auch so einen kleinen Knacks weg haben, so. Und da hat keiner dagegen was krumm genommen, dass es so ist, wie es ist. Und alleine schon dieses Selbstverständnis zu haben, dieses Verständnis von den anderen, ja, es ist okay, das ist nicht das Ende der Welt. Du bist halt da gescheitert, hast ja kein Studium, ne? Meine Güte.
Wie lange warst du dann da? Halbes Jahr, Vierteljahr?
Ein halbes Jahr. Hm.
Und unterm Strich würdest du sagen, top oder flop?
Absolut top. Also das war, stimmt, das war eine meiner, ja, vielleicht doch eine meiner veränderndsten Momente im Leben, weil ich mein Leben einfach langsamer geworden ist dadurch, aber auch dafür wacher, ja, und ich mehr beobachtet habe und mich umgeschaut habe und geguckt habe.
Musstest du Medikamente nehmen, wolltest du?
Nein, ich habe keine Medikamente bekommen. Das war eine reine Verhaltenstherapie, glaube ich, wie man das so nennt. Und dann teilweise so Eingespräche, wo man dann auch so lernt, ne, vieles aus der Kindheit und so, ne, die Ursachenforschung und eben noch ein bisschen Verhaltenstherapie und einfach zu lernen, sich selbst zu akzeptieren, das war einfach, glaube ich, das große Thema. Das ist das, was mir wirklich am meisten geholfen hat, mich selbst zu akzeptieren in, ja, allen meinen positiven und irgendwie negativen Facetten, ne? Und das war natürlich eine super, super Überwindung, meinen Eltern das irgendwie zu erzählen. Das war schon krass, weil das gleicht ja einer richtigen Schande. So. Und ich glaube, sie haben das auch erst viel, viel später dann gemerkt, naja, vielleicht war es ja doch nicht so schlecht.
Weil sie gemerkt haben, was das dadurch geworden ist.
Weil sie dadurch gemerkt haben, ich bin kein anderer Mensch, aber ich kann mit Dingen besser umgehen. Ich kann auch selbstbewusster Nein sagen. Ja, ich kann selbstbewusster scheitern.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist so, ja, mein, es ist das, was ich aus dieser Therapie irgendwie auch mitgenommen habe, ja. Wenn du scheiterst, dann bitte selbstbewusst irgendwie.
Schön. Das ist schön, dass wir das nochmal hatten. Ich finde wichtig, dass Therapie machen aus der Tabu-Ecke kommt oder aus der echt ja. Wirklich und du? Hätte ich ja nicht gedacht. Also oder so.
Bis dahin hatte ich auch immer gedacht, das ist schon ein bisschen peinlich, kann das niemandem erzählen. Ich habe auch 1-2 Jahre gebraucht, bis ich es für mich wirklich richtig tief verankert habe. Hey, das ist, hat mir wirklich geholfen. Und dann konnte ich auch eigentlich allen Menschen davon erzählen.
Mhm. Ja, also schön. Wenn du so einen Strich ziehst, lieber Nam, und das nochmal so ein paar Sätze zusammenfasst, wie bringst du es auf den Punkt, was ist die Geschichte deines Lebens?
Wie man erfolgreich im Scheitern ist.
Und trotzdem das Glas halb voll sieht und positiv nach vorne schaut.
Ja, so könnte man das.
Das weckt natürlich sofort die Frage, und bist du heute an dem Punkt, wo du auch gescheitert bist, oder bist du heute an dem Punkt, wo es rund läuft? Und seit wann läuft es rund?
Aktuell läuft es eigentlich sehr rund. Und das läuft auch ungefähr schon seit 5-6 Jahren ungefähr sehr rund. Und das hat tatsächlich auch was mit meinem Kind zu tun, ne? Weil ich glaube, dadurch, dass mein Fokus so ein bisschen von mir weggegangen ist auf einen anderen Menschen, dass der Lebensmittelpunkt, dass die Sorgen von einem irgendwie auf einen anderen Menschen übertragen werden, dann merkt man erst, wie einfach es eigentlich vorher war ohne Kind. Aber dann versteht man eben auch die Sorgen und Nöte der Eltern, warum diese halt diese Sorgen und Nöte hatten. Und ich glaube, von meiner Seite ist dadurch auch mehr Verständnis entstanden in Richtung meiner Eltern. Und ich glaube, auch ab dem Zeitpunkt gibt man ja einfach automatisch mehr, weil man dem Kind ja etwas beibringen möchte, weil man ihm etwas zeigen möchte. Da wurde es halt so ein bisschen geweckt in mir, weshalb ich gewissermaßen durch das, was ich mache, Learnings quasi weitergeben möchte.
Ja.
Ist auch einer der Gründe, warum ich dann quasi hier bin.
Schön.
Ja.
Das Kind kommt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Auf den letzten Metern.
Jetzt hast du keine Chance mehr, da tief einzusteigen.
Habe ich keine Chance mehr einzusteigen. Es gibt eine Mutter des Kindes?
Ja, es gibt eine Mutter. Mhm. Genau, wir sind geschieden.
Okay. Und ihr habt das aufgeteilt?
Wir haben das...
Und das ist, genau, wie oft ist es bei dir, wollte ich fragen, das Kind?
Wir haben ja keine festen Zeiten. Okay. Das ist
schön.
Je nach Bedarf.
Schön, schön. Immer für eine Überraschung gut, Jan. Total toll und mutig von dir. Danke dir.
Ich danke dir.
Wer jetzt weiterhören möchte, wer vielleicht auch noch ein bisschen mehr zum Stichwort Scheitern hören will, dem empfehle ich die Folge Scheitern gehört zu seinem Leben dazu. Das ist die Geschichte von Rüdiger Winkler. Februar 24 haben wir die gebracht. Einfach anklicken, hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Selma ist 17 und macht gerade Abi. Das ist eigentlich ein Wunder, denn Selmas Startbedingungen waren maximal schwierig. Ihre Mutter ist alleinerziehende Marokkanerin, Analphabetin, gesundheitlich angeschlagen und spricht kaum Deutsch. Als Selma 6 Jahre alt ist, kommt sie in Kontakt mit Claudia und Hans im Rahmen einer sogenannten Sozialpatenschaft. Claudia und Hans können keine eigenen Kinder haben und dachten sich, das ist doch eine ganz gute Alternative. Was sie damals nicht ahnten, es wird ziemlich turbulent mit Clashes of Civilizations, Wutanfällen und vielen, vielen Fragen auf beiden Seiten. Selma, Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft, alle 6 Folgen in der ARD Audiothek.